Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören als Predigttext Worte aus dem ersten Buch Mose, dem 28. Kapitel. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Normalerweise stehe ich zum Predigen hier, wenn eine Trauung ist oder so, aber das ist mir wirklich gesagt etwas ein unpassender Platz gerade. Und hoch wollte ich nicht. Was bleibt denn noch? Ihr Lieben, ihr kennt gewiss den Ausspruch: Wovon träumst du denn? Und wenn man das zu jemandem sagt: Wovon träumst du denn? Dann ist das nicht unbedingt positiv gemeint. Sondern: Was bist du denn für ein Spinner? So ungefähr, vielleicht eher. Oder man fragt manchmal: Wovon träumst du denn nachts? Geht so in die gleiche Richtung. Wenn ich jetzt so in die Runde fragen würde: Wovon hast du denn heute Nacht geträumt? Also mir ging es so, ich müsste lange überlegen. Und meistens ist es so, wenn ich nachts träume und denke, das solltest du dir merken, ist es am Morgen fort. Dann müsste ich aufwachen und es aufschreiben. Dann wäre es noch da. Aber wahrscheinlich bin ich da nicht der Einzige, dem das so geht. Aber wir träumen alle. Die meisten Träume vergessen wir. Wir verarbeiten ja auch Alltägliches oder was uns so bewegt in Träumen, haben manchmal auch Albträume. Das ist dann nicht so schön. Oder kennt ihr so Fortsetzungsträume? Furchtbar. Also ich finde das furchtbar. Aufhören, wieder weiter schlafen, da geht das Ding weiter. Furchtbar. Und dann gibt es manche, die haben wirklich den Charakter, dieser einen Eindruck hinterlassen. Manchmal einen positiven, aber immer wieder auch so einen negativen. Da wird man morgens wach und denkt: Oh, ich habe da was geträumt, das ist ja, man kriegt es irgendwie nicht weg. Also das ist so eine Sache mit den Träumen. Aber rechnet ihr damit, dass Gott auch durch Träume spricht? Wahrscheinlich haben wir das am wenigsten auf dem Schirm, dass Gott durch Träume zu uns sprechen kann. Das heißt nicht, dass er das jede Nacht tut. Aber das kann vorkommen, dass er durch Träume spricht.
wir sind es nicht gewohnt, dessen nicht vertraut. Aber rechnen können wir damit. Aber wie machen wir das dann? Eigentlich sollten wir das dann merken, aufwachen, aufschreiben, sonst ist er weg. Ich meine, der Traum, Gott nicht, aber der Traum. Jakob, der hatte auch einen Traum, haben wir gerade gehört, als er unterwegs war, von Beersheba nach Haran. Über 700 Kilometer Luftlinie, so aus dem Süden Israels Richtung Türkei. Da war er auf dem Weg. Und er war nicht auf dem Weg, weil er da eine Reise gebucht hatte, sondern war auf der Flucht. Er war auf der Flucht vor seinem Bruder. Den hatte er ja beschissen. Um das Erstgeburtsrecht. Und vor dem Zorn seines Bruders ist er davongelaufen und kommt im Grunde genommen gefühlt ein paar Kilometer weit. Es bricht die Nacht herein. Die Sonne ist untergegangen. So haben wir das gerade gehört. Und das können wir uns eigentlich gar nicht mehr so vorstellen. Aber in diesen Breitengraden geht erstmal die Sonne sehr schnell unter. Da macht's blopp, dann ist die weg. Und die Nacht bricht herein und dann ist finster. Und zu der Zeit, als Jakob lebte, war es erst recht finster. Mitten im Nirgendwo und irgendwo musste er übernachten. Er wusste nicht wo, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, dass er da sich hinlegte. Und dann heißt es, da war ein Stein und da legte er sein Haupt hin. Ob er sein Haupt drauflegte, wird nicht beschrieben. Aber es war für ihn Schutz. Dieser Stein war Schutz für sein Haupt. Dass vielleicht jemand anderes im Dunkeln nicht über ihn drüber latschte, also über den Kopf. Aber die Wahrscheinlichkeit war wahrscheinlich sehr gering. Er schläft, er träumt. Träume in seiner Situation, könnte ich mir vorstellen, sehr unruhig. Von Furcht geprägt. Was ist, wenn sein Bruder ihn doch einholt? Was wird er mit ihm machen? Schafft er es, rechtzeitig davonzukommen, dass er überhaupt schlafen konnte? Und dann träumt er diesen Traum, und es ist nicht ein Traum aus seinem Inneren heraus, sondern es ist ein Traum von außen, nämlich von Gott gegeben. Und er sieht diese Himmelsleiter, die Erde ist mit dem Himmel, mit Gott verbunden. Da ist eine offene Tür zum Himmel gegeben und diese Leiter ist wie eine Autobahn. Die Engel steigen auf und nieder. Da ist ein Gewusel, könnte man sich vorstellen. Das nicht schön, Gottes Diener sind immer unterwegs. Er träumt und Gott begegnet ihm und Gott spricht ihn an im Traum. Was hättet ihr erwartet, dass Gott zu dem Jakob spricht? Mein lieber Jakob, du bist ein Lügner. Du bist hinterlistig. Du hast deinen Bruder betrogen um das Erbrecht. Das Erstgeburtsrecht. Du hast deinen Segen erschlichen. Was soll ich mit dir machen? Ich schicke dich in die Wüste. Ach nee, da bist du ja schon. Hätten wir sowas nicht erwartet? Gott hebt seinen Finger, solange er nur machen kann, und mein lieber Jakob. Das tut Gott nicht. Kein einziges Wort darüber verliert Gott über das, was Jakob getan hat. Im Gegenteil, er sagt, du, ich bin mit dir und auf das Land, auf dem du da gerade liegst, das will ich dir geben, dir und deinen Nachkommen. Ich binde dich in die Verheißungen deiner Väter mit ein. Würden wir das tun? Würden wir einen Jakob so mit einbinden und sagen, ja, charakterlich, bist du geeignet, dass ich dir diesen Segen, den du dir erschlichen hast, gebe und lasse? Er verheißt ihm Gutes. Aber Gott sagt nicht zu ihm, du kannst bleiben, sondern ich bin mit dir, auch auf deiner Flucht. Also Gott ist mit ihm, aber er spart ihm nicht diesen Weg, den er zu gehen hat. Und nicht die Zeit, die er durchzustehen hat. Das ist wahrlich Charakterschulung. Circa 20 Jahre dann in Haran. Von seinem zukünftigen Schwiegervater wird er auch übers Ohr gehauen. Erst kriegt er die falsche Frau, die er nicht will, dann muss er wieder warten und wieder warten, bis er endlich dann zurückkehren darf. Das ist Charakterschulung. Und diesen Weg geht Gott mit uns. Er schult unseren Charakter. Unser Leben ist Lebensschule und Charakterschule Gottes. Wenn er darauf warten würde, bis unser Charakter so weit passt, dass er vor Gott bestehen kann, ich glaube, Gott würde auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Er nimmt dich und mich an, genau so wie den Jakob. So wie er ist, so nimmt er uns an. Und tritt in unser Leben, manchmal ganz unvermittelt und ganz unverhofft. Der Jakob hätte nicht damit gerechnet. Der wird wach und sagt, ich habe es gar nicht gemerkt. Die Stätte, wo ich hier bin, ist heiliges Land. Gott ist gegenwärtig. Mag uns das nicht auch manchmal so gehen, dass wir hier sitzen im Gottesdienst oder in einer anderen Kirche im Gottesdienst und gar nicht merken, dass Gott gegenwärtig ist? Es ist alles vertraut und traditionell und wir singen unsere Lieder, wir haben unsere Liturgie, die heute verkürzt gewesen ist und dann auch noch gesprochen, bis auf das Halleluja. Und rechnen manchmal gar nicht damit, dass Gott gegenwärtig ist und dass er sogar noch spricht, dich und mich anspricht. Dass er sich mitteilen will, dir und mir mitteilen will, was auf seinem Herzen ist, für dich, für heute, für die nächste Woche, für dein Leben. Wie Jakob dürfen wir uns überraschen lassen von Gott. Weil er das will. Weil er nicht in Allgemeinplätzen spricht. Ja, man könnte sagen, die Bibel ist wie so ein Allgemeinplatz. Da steht Gottes Wort drin und das können wir lesen. Das können wir lesen. Wir können es auswendig lernen. Aber es ist die Frage, ob es uns anspricht, im Herzen anspricht. Aber das ist nicht unsere Sache, das können wir nicht machen. Aber wir können offen sein, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist anspricht. Dass er uns antippt und sagt, hast du das wahrgenommen, was du da gerade gelesen hast in meinem Wort? Macht das was mit dir? Berührt dich das in deinem Herzen? Ruft dich das heraus? Bringt es etwas ans Licht? Dann, wie Jakob antwortet darauf. Der Jakob, der erkennt, Gott ist da an diesem Platz. Er nimmt den Stein und es wird ein Grundstein zu Bethel, Haus Gottes. Und er nimmt Öl und salbt ihn. Übrigens in der katholischen Kirche, wenn ein Altar eingeweiht wird, der wird gesalbt mit Chrisam. Aber nicht nur so ein bisschen. Der wird richtig voll gestrichen. Warum? Gott ist gegenwärtig. Der Altar ist Symbol für Jesus Christus. Jakob wusste das noch nicht. In seinem Regal stand das Neue Testament noch nicht. Wie auch. Aber wir können das lesen, wir können das aufnehmen, sagen, ja, dieser Stein, der da bei dem Jakob war, das ist ein Bild. Ist ein Bild geworden für den Eckstein, für den Grundstein, für Jesus Christus. Durch den Gott in unser Leben treten will, durch den der Himmel offen ist und sich nicht wieder schließt. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater, Zugang zum Himmel, Zugang zum Reich Gottes und dürfen daran Anteil haben, dürfen hineingenommen werden in die Verheißung, in den Segen, den Jakob empfangen hat, in die Reihe, in die er getreten ist, in die er getreten wurde durch Gott selbst. In diese Nachkommenschaft dürfen wir sein und dürfen wir treten. Und das im Glauben aufnehmen.
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde. Ich habe ja jetzt nicht in meinen Zettel hier geguckt. Nämlich, mal wieder ein Zitat von Gottfried Vogt. Der schreibt zu diesem Predigttext, ich habe einen Teil weggelassen, aber eines aus diesem Zitat, dass es heilige Stätten bei uns gibt, die Gnadenmittel unter uns gibt, also Gnadenmittel wie Taufe und Abendmahl, in denen der dreieinige Gott selbst an uns handelt, dass es demzufolge auch Gottesdienst unter uns gibt, das Beisammensein von Menschen im Angesicht Gottes und unter der Wirkung seines Wortes und seiner Sakramente, das ist nicht begründet darin, dass geheiligte Menschen ihr Frommsein praktizieren, sondern darin, dass Gott sich unheiliger Menschen annimmt und sich ihnen schenkt. Jetzt wissen wir, wie es richtig rum ist. Und so ist es. Gott begegnet uns, begegnet dir und mir mitten im Leben, mitten im Alltag. Ganz unvorbereitet manchmal. Über alltäglichen Tätigkeiten. Dass er uns da begegnet. Dass er zu uns spricht. Dass er Wegweisung gibt. Vor einigen Jahren stellte sich uns die Frage, uns heißt, meiner Frau und mir und einigen anderen, die wir mitverantwortlich jetzt sind, in zwei Seelsorgearbeiten, wie es in einer dieser Seelsorgearbeiten weitergeht. Die Leiterin geht in Ruhestand, wie geht es weiter? Und vor mir hatte ich so dieses Bild von Donau und Inn in Passau. Und das ist ja nicht nur die Donau und der Inn, das sieht man an jedem, also fast an jedem Zusammenfluss zweier Flüsse. Wenn die zusammenfließen, man sieht noch genau, dass es zwei getrennte Flüsse sind, die ineinander kommen, und erst irgendwo da hinten sieht man das nicht mehr, weil sie ja so vermischt hat, dass es dann ein Fluss ist. Und mit diesem Bild konnten wir umgehen und sagen, ja, Gott hat was vor. Gott hat was vor mit diesen beiden Strängen, die aus der gleichen Wurzel kommen, die wohl irgendwann mal zusammenfließen, wir wissen nicht wo und wann, aber Gott hat eine Zukunft. Damit konnten wir umgehen. So können wir erleben, wie Gott spricht. Das war nur kein Traum, aber auch das ist ja möglich. Da gibt es einen Evangelisten, wie soll ich sagen, Kinder-, Jugendevangelisten, aber auch für Erwachsene, Sebastian Rochlitzer, der, wir sind zwar noch nicht so weit, aber wir gehen irgendwie darauf zu, der hat Advents- und Weihnachtslieder auch. Und in einem dieser Weihnachtslieder heißt es, das größte Geschenk ist Jesus selbst. Wir können uns ihn nicht aussuchen, er bietet sich uns an, aber wir können ihn aufnehmen. So wie Jakob Ja gesagt hat zu Gott. In aller Ehrfurcht gesagt hat, ja, das ist mein Gott, der Gott meiner Väter. Und Jesus ist der Sohn Gottes, zu uns gesandt, damit wir ihn aufnehmen, damit er mit uns durch das Leben gehen kann. Der, von dem er selber gesagt hat, dass Gott ihm die Macht gegeben hat und die Gewalt über alles. Dass er mit uns ist und sein wird, alle Tage bis an der Weltende. So konnte Jakob
seine Flucht fortsetzen. Die hätte er sich wahrscheinlich gern erspart, aber war nur anders. Und dann kehrte er irgendwann zurück. War er furchtlos? Nee, war er nicht. Hat seine Frauen vorgeschickt, damit sie seinen Bruder besänftigen. Und dann ist er hinterher gewackelt, in der Hoffnung, der wird mir ja wohl hoffentlich jetzt nichts mehr tun. Gott hatte das vorbereitet. Gut, wirklich grün sind sie sich nicht geworden, aber sie konnten einander begegnen, sie konnten sich aussprechen. Gott erspart uns nicht Wege, die wir zu gehen haben. Gott erspart uns nicht Umstände, die wir uns gerne geschenkt hätten. Aber er ist mit dabei. Er ist mit dabei in dem größten Geschenk, das er uns gemacht hat, nämlich Jesus Christus. Und so ist es, dass wir manchmal sagen, ich habe es nicht gewusst, dass das heilige Stätte ist. Meine Küche. Heilige Stätte. Nicht nur die Kirche hier. Der Spielplatz, die Schule, was weiß ich, der Arbeitsplatz. Heilige Stätte. Nicht gewusst, dass Gott gegenwärtig ist. Und doch, es stimmt. Er ist allgegenwärtig. Wir wissen es nur oftmals nicht. Aber es in Erinnerung sich rufen, er ist da. Und er will mir und dir begegnen, will dich und mich führen, will dir und mir zur Seite stehen und nicht nur allgemein da sein, sondern er will dich berühren, er will zu dir reden, dich ermutigen, dich trösten, dich auch mal korrigieren oder einen Impuls geben. Schon lange bewegt mich diese Frage und plötzlich erscheint die Antwort vor mir. Wir haben lange, meine Frau und ich haben lange, mehrere Monate überlegt, nachdem ich anstellungsfähig gewesen bin, für eine Pfarrstelle zu übernehmen, wo soll es denn hingehen? Ich habe die Landkarte meiner Landeskirche ausgebreitet und gesagt, Herr, wohin du willst. Aber eine Einzelfahrstelle soll es sein. Vikarien, in meinem Studium war ich zum Praktikum in einer Gemeinde mit 7 Pfarrern. Das ist unmöglich. Da dachte ich, nee, no way. Gott hat es gehört. Aber er hat dann irgendwann, nachdem er lange Zeit sagte, warte, gesprochen und gesagt, das ist der Impuls. Er musste ihn, glaube ich, 2-3 Mal bringen, bevor ich begriffen habe, dass er geredet hatte. Weil es war undenkbar. Aus meiner Landeskirche raus, in eine andere Landeskirche rein, vom Westen in den Osten, vom Rheinland nach Brandenburg. Aber irgendwann hat er es begriffen. Und da war der Weg offen. Wir dürfen damit rechnen. Nein, wir sollen damit rechnen, dass Gott so persönlich ist, dass er uns so begegnet. Durch den Heiligen Geist, in Jesus Christus, durch sein Wort, durch andere Mitchristen, durch andere Menschen. Und so können wir beten, wir haben es am Anfang ja eigentlich schon gesungen. Ach Herr, öffne uns die Augen im Traum, im Herzen, den Himmel offen sehen, zu sehen. Jesus, dein größtes Geschenk zu sehen, das wir annehmen, wenn du uns anbietest. Und den an unserer Seite wissen, dem du alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben hast, mit der Verheißung und Gewissheit bei uns zu sein, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen.